Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Podcast-Episode habe ich Andrea Domenik zu Gast. Sie ist selbst Podcasterin. Wir sprechen zu allgemeinen HR-Themen und kommen dann zum Schwerpunkt Mobbing am Arbeitsplatz. Im Gespräch gehen wir beispielsweise folgenden Fragen nach. Wie geht HR mit den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen um? Und was braucht es, um Mitarbeiterinnen und Bewerberinnen wirklich abzuholen? Wir machen einen Reality-Check. Wie halte ich meine Versprechen gegenüber den Bewerberinnen ein? Beim Schwerpunktthema Mobbing gibt Andrea Einblicke zu, was Mobbing ausmacht, was Mobbing kennzeichnet und wie Betroffene sowie HR damit umgehen. Welche Alarmsignale dürfen Führungskräfte nicht übersehen? Andrea beschreibt dazu Wege, die gefunden werden können, um aus der Situation wieder herauszufinden. Klingt spannend? Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Employer Branding Podcast. Ich habe heute HR-Expertin und Podcast-Kollegin Andrea Domenik bei mir zu Gast. Wir sprechen zu aktuellen HR-Themen sowie Mobbing am Arbeitsplatz. Spannendes Thema. Herzlich willkommen, Andrea.
Danke, Wolfgang, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Um dich kurz vorzustellen, Andrea hat langjährige HR-Erfahrung, arbeitet als Interimmanagerin im HR. Dazu ist sie Geschichtensammlerin, Wegbereiterin für die Entwicklung von Menschen und Organisationen, betreibt zwei Podcasts, Lebenswege sowie Mobbing ist kein Kavaliersdelikt und gibt mit diesen Themen ja eine wichtige Stimme und teilt praktische Tipps und Hilfestellungen. Andrea, vielleicht darf ich dich gleich zu Beginn mal bitten, uns einen Einblick zu geben. Wie haben sich denn diese Schwerpunktsthemen für dich ergeben?
Ja, und tatsächlich ist es unglaublich, aber schon 20 Jahre im HR-Bereich, seitdem ich vor 20 Jahren im Hotel angefangen habe und dann nach Wien gewechselt bin und habe immer so generalistische HR-Positionen gehabt bis zur HR-Leitung. Bei einem Werttransportunternehmen. Mhm. Und dann kam die Pandemie und ich war arbeitslos. Und es liegt mir nicht so gut, nichts zu tun. Und so ist der Lebenswege-Podcast entstanden, weil ich immer schon an Lebensgeschichten interessiert war. Mhm. Früher gern Klatsch und Tratsch gelesen, bis ich gemerkt habe, das ist nicht das reale Leben, so als Kind. Ja. Und habe auch immer Frühstück bei mir zum Beispiel oder andere Talkshows geschaut und deswegen haben wir gedacht, ja, die könnten ja auch mal normale Leute wie du und ich einladen und das jetzt übernommen.
Ausgezeichnet, cooler Zugang.
Und daraus hat sich weiterentwickelt zum zweiten Podcast, wo im Podcast tatsächlich mein Patenkind in der Schule betroffen gewesen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin selber in der Schule gemobbt worden, dass sie jetzt teilweise was geändert hat, teilweise viel Awareness dazu ist. Das Mobbing-Wort hat es in meiner Zeit, glaube ich, noch nicht gegeben. Aber auch vieles noch ja, tabu ist und man zu wenig drüber spricht. Und so habe ich den zweiten Podcast gestartet.
Ja, super wichtiges Thema und ein sensibles Thema. Finden wir hoffentlich noch ausführlich Zeit, heute dazu zu plaudern. Aber ich möchte gerne auf ein Thema zurückkommen, wo du, das du schon kurz erwähnt hast, das viel geändert hat, offensichtlich in deinem Leben, aber auch in ganz vielen, eigentlich in unser aller Leben, nämlich das Thema Covid, Corona. Mhm. Und wir haben in unserem Vorgespräch schon ein bisschen geredet, dass es da dass das ein Rieseneinschnitt war, der heute immer noch Nachwirkungen spürbar macht. Ja. Mhm. Wie ist denn deine Wahrnehmung dazu?
Meine Wahrnehmung ist, dass wir einen riesen Technologieschritt gemacht haben dadurch. Ja. Man merkt immer, es gibt zwei Zugänge zur Veränderung, entweder Angst oder ein Hinzu-Motiv und irgendwie kommt mir immer vor, die meisten nehmen eher erstere Biege, um grundsätzlich was zu verändern. Homeoffice zum Beispiel war früher jetzt ein nice to have, ein Tag und so weiter. Und was ich jetzt beobachte, ist, dass es zuerst so richtig in die Richtung gegangen ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt wieder ein bisschen Retour kommt und dass man überlegt, wie kann ich, wenn viele im Homeoffice sind, auch das Gemeinschaftsgefühl stärken und da wirklich mit der Führungskultur und wie kann ich das auch gut managen. Mhm, und dass man da wieder zurückgeht, eher zu bekanntere Modelle und Anwesenheit. Mhm. Manchmal ist es auch Kontrolle, muss man sagen, was uns so treibt. Ich verstehe das auch bis zu einem gewissen Punkt. Ich sage dann immer zu den Führungskräften, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Büro ist, kann man auch nicht sicher sein, dass der immer so produktiv ist oder die.
Ja, ja. Na, man hat halt das Gefühl, was man sieht, hat man unter Kontrolle, aber eben, das ist hauptsächlich ein Gefühl. Ja,
sicher man kann die nächste Flugreise planen.
Ja, wenn man besonders beschäftigt, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter besonders beschäftigt ist, dann ist das vielleicht sogar ein Alarmzeichen.
Ja, also ich denke, hin zu Ergebnisorientierung, das ist eher alter Hut, aber zu schauen, was kommt raus und im Endeffekt, keiner ist jeden Tag gleich produktiv, kennt man von sich selber, manche, heute habe ich schlecht geschlafen, heute bin ich nicht so gut drauf, muss ich morgen einholen, denn die Realität ist eh meistens, dass kein anderer für einen tut, sondern dass man die Dinge selber vorantreiben
muss. Ja, absolut. Ja, absolut. Da spielt auch so das Thema Vertrauen mit rein, so wie sehr vertraue ich als Führungskraft meinen Mitarbeiterinnen, wie sehr ist es eben transparent, was bis wann erledigt werden muss, sozusagen da eine klare Struktur eigentlich.
Und es passt. Klare Kommunikation. Was sind meine Erwartungen auch? Ja. Und da tun wir uns oft schwer, das zu formulieren. Klar.
Und so wie du eben gesagt hast, nachdem der Druck jetzt von außen, von der Pandemie weitgehend weg ist, slidet es ein bisschen wieder zurück in alte Gewohnheiten, wenn man das so sagen kann. Ja. Und es passt auch ein bisschen zu den aktuellen Umständen, die uns schon eine Zeit lang begleiten, so Thema wirtschaftlich schwierige Zeiten. Mhm. Der Fachkräftemangel ist natürlich da, aber hat so ein bisschen teilweise einen Pauseknopf, habe ich das Gefühl. Wie siehst du das?
Ja, vor einem Jahr noch Panik, wir finden niemanden, wir müssen uns auf den Kopf stellen, um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anzuwerben und die besten Benefits raushauen. Jetzt auf Pause, viele Restrukturierungen, viele Firmen auch in Insolvenz, was man täglich in den Medien liest.
Ja, klar.
Aber natürlich, es ist immer, jeder weiß es, in Krisenzeiten zu investieren ist schlau. Mhm. Aber ja, es ist halt schwierig dann das Commitment darauf zu kriegen, dass man da investiert und dass man glaubt dran. Aber ich kenne jemanden aus der Hotellerie, der sagt ganz klar, MitarbeiterInnen behalten. Wir tun uns wirklich schwer, neue MitarbeiterInnen an Bord zu holen. Deswegen Last Resort wirklich MitarbeiterInnen gehen zu lassen, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht gerade nicht so gut ausschaut. Ja.
Ich glaube, das ist etwas, was man so aus den vergangenen Krisen, die wir ja jetzt in den letzten Jahrzehnten regelmäßig erleben dürfen, mitnehmen können, ist erstens, dass es danach wieder bergauf geht. Davon können wir ausgehen und das können wir als gelernt mal nehmen. Und dass wir danach wieder einen großen Bedarf haben werden, eben an Mitarbeiterinnen, an Fachkräften. Und dass wir gut beraten sind damit, dass wir das jetzt schon mitbedenken, dass man sozusagen, dass auch die Kultur des, wie gehen wir miteinander um, wenn es nicht so gut läuft, Folgen hat darauf, wie leicht man Mitarbeiterinnen findet, dann, wenn man es wieder braucht. Ja?
Oder? Absolut. Die Leute, also auch in der Gastronomie natürlich, dadurch, dass bei Covid gleich einmal zack, bumm, alle mal rausgeschmissen worden sind und gesagt haben, ja, jetzt brauchen wir euch nicht mehr.
Ja.
Und dann wirklich mit der Kurzarbeit aber so viele Initiativen gestartet worden sind. Aber das macht natürlich was mit den Leuten, wenn sie sehen, aha, so schnell geht's und ich bin bei meinem Arbeitgeber unten durch. Ja,
ja, ja. Ja, das lässt dann die Bindung und das Vertrauen, wenn man wieder darauf zur Sprache kommen, einfach gegen Null sinken und dann auch keine Loyalität entstehen. Das ist einfach eine klare Folge daraus. Gell?
Absolut, ja.
Ja, wunderbar. Und das führt mich auch zu einem Thema, das ich gern mit dir besprechen wollte, und zwar so die Basics in der HR. Wenn man ja oft, wenn man so auf Fachkonferenzen ist oder auf auf Events ist, die, wo also die neuesten Themen besprochen werden, dann redet man gern so von Mobile Work, Modern Work, von überall und wann du willst arbeiten und mit allen Freiheiten und allen Benefits. Und dabei geht ein bisschen verloren, dass das für einen Großteil von Arbeitnehmerinnen einfach gar keine Rolle spielt, dass da ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Themen, die von anderen oft belächelt werden, wie, keine Ahnung, gratis Kaffee oder eben Dinge, die man als basic bezeichnen würde. Vielleicht darf ich auch da um deine Einschätzung bitten. Wie siehst du das?
Ja, ich lese auf LinkedIn immer, dass das belächelt wird, wenn in Stellenanzeigen drinsteht, pünktliche Bezahlung. Ich war tatsächlich schon mal in einem Unternehmen, wo viele Arbeiter unterwegs waren und die waren froh, wenn sie wirklich pünktlich und richtig ihren Lohn bekommen haben. Mhm. Also es kommt uns auch zu trivial vor und natürlich, die Basics müssen passen, dann kann man drauf stellen und das ist eigentlich, ja, man denkt, das ist eh klar und das muss alles da sein und Personalverrechnung muss passen oder der Kaffee, wie du sagst, der ist auch nicht, oder der Obstkorb.
Ja.
Alle lieben den Obstkorb, aber das ist auch nicht selbstverständlich und wir reden oft über unsere Bubble und es wird wenig zum Beispiel über Arbeiter und Benefits in dem Bereich aus meiner Sicht gesprochen.
Ja.
Und es fängt aber schon bei der Candidate Journey an, ne? Weil wie viele Leute in meinem Umfeld kriegen gar keine Antwort.
Mhm.
Jetzt ist eh so, wenn du eine Antwort nach 4 Monaten bekommst, weiß nicht, ist glaube ich besser, du schickst gar keine mehr. Weil, aber wer nicht schon mal den Fehler gemacht hat, und da bin ich auch ganz ehrlich, habe ich sicher auch schon einmal gemacht, den Fehler.
Ja.
Weil man einfach so viele Dinge am Tableau hat und natürlich Führungskräfte hat, die schwierigen Kandidaten sind ja die man sie offen halten will.
Ja, ja.
Wenn ganz klar ist, nein, dann kriegt der Absage und wenn klar ist, okay, ja, weiter. Und die vielleicht Kandidaten dazwischen werden ein bisschen nicht servisiert. Aber natürlich ist das nicht gut für die Reputation, wenn jetzt irgendwer keine Antwort bekommt. Mhm. Und wenn das standardmäßig immer so ist.
Mhm. Ja, na klar. Ganz wichtiger Punkt und auch wichtige Erweiterung, finde ich, dass man sich nicht zu viel Gedanken machen braucht, zumindest nicht gleich zu Beginn, wo überall noch ein Yogakurs angeboten werden kann, wenn eben gerade diese grundsätzlichen Dinge noch nicht auf Schiene sind. Und ich glaube, was ich auch bei deinen Worten raushöre, man muss sich als Unternehmen auch nicht scheuen davor, mit grundsätzlichen Dingen die anzuführen. So, wenn man ein pünktliches Gehalt zahlt, wenn man ein sicheres Unternehmen bieten kann, das schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren existiert und das einfach stabil funktioniert, dann ist es ein Wert.
So, absolut.
Das ist nichts, wo man sagt, das ist eh selbstverständlich. Für viele ist es nicht selbstverständlich eben. Ja.
Mhm.
Und deswegen finde ich es wichtig, dass du das nochmal betonst, weil ich glaube, das darf man nicht wegwischen. Ja.
Ja, und das andere ist halt Onboarding. Es ist super, wenn ich Onboarding-Tools habe, Onboarding-Pläne habe und so weiter. Aber dann das Mittagessen mit der Führungskraft geplant ist am ersten Welcome Day und die hat da schon keine Zeit. Also dann sieht man da schon die Wichtigkeit. Natürlich, es sind die Leute einteilt, es ist schwierig, habe großes Verständnis dafür, aber die Frage ist, mache ich es dann so oder will ich es anders gestalten? Mhm. Und da muss man sich wirklich überlegen, welchen Eindruck mache ich am Anfang und auch am Ende. Am Ende sehe ich oft beleidigte Führungskräfte, die sagen, na, der hat jetzt gekündigt und da reden wir nicht mehr mit dem zum Beispiel. Mhm. Also nicht so oft, aber kommt auch vor. Und das sehen ja auch die, die noch da bleiben, sehen genau, wie man damit umgeht. Genauso wie, was ist, wenn ich heute eine Lebenskrise habe? Was ist, wenn jemand stirbt in meinem Umfeld? Was passiert, wenn ich eine Scheidung habe und gerade nicht so flockig dahin bin wie sonst immer? Wird dann der ganze Rest 20 Jahre davor vergessen? Ja. Oder habe ich das Gefühl, ich bin eh trotzdem sicher im Sattel? Mhm. Das macht ganz viel.
Ich glaube, es sind ganz wichtige Punkte, die du da sagst, dass die Menschen nicht nur sich nicht nur als Nummer im Unternehmen fühlen, sondern das Gefühl haben, ich kann auch eine Schwäche zeigen, ich kann auch offen sein, ich darf Mensch sein und werde trotzdem geschätzt und nicht, jetzt meine Arbeit ist nicht bei 100% und dafür gibt es dann sofort Konsequenzen, sondern eben, wenn ich ankomme, werde ich als Mensch gesehen, so wie du es erzählt hast beim Onboarding und habe das Gefühl, da freut sich jemand auf mich, da freut sich jemand, dass ich mich einbringen will und mit voller Kraft eben fürs Unternehmen einhauen will. Und auch beim Abschied, warum auch immer, kann man sich in die Augen schauen und sagen, du, wir haben lang gut zusammengearbeitet, ich wünsche dir alles Gute. Das muss drin sein, weil ansonsten, und das habe ich bei dir auch rausgehört, bleibt was übrig, nämlich nicht nur bei den Einzelnen, sondern auch beim Umfeld, das einfach mitnimmt und das dein Gefühl rauszieht. Und wenn es halt negativ ist, dann leidet die ganze Firma mit, muss man sagen.
Ja, ja. Dann eine Prognose in die Zukunft, vielleicht in die eigene.
Und ja, na klar sieht man sich so, weil es ist ja, der eine spricht es nicht aus und sagt, mal, wenn es sich für mich eine Chance ergibt, dann würde ich vielleicht auch gern wechseln. Und dann, wenn man dann schon sieht, wie damit umgegangen wird, dann zieht man dann schon seine Schlüsse daraus. Mhm. Sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Inputs, liebe Andrea. Und das führt uns gleich zu dem nächsten Thema, das ich noch unbedingt mit dir besprechen wollte, eben weil es auch ein Kernthema deines Podcasts ist, nämlich das Thema Mobbing. Mhm. Wie gehen wir miteinander um und wann wird es für den Einzelnen bedrohlich, sage ich mal. Aber vielleicht darf ich dich um eine Einführung bieten. Wie nimmst du denn das Thema Mobbing in der Arbeitswelt wahr?
Mein Eindruck ist, dass noch immer eher der Gemobbte, die Gemobbte als Schwächling dasteht oder die Schuld da gesucht wird, wieso, der ist schon ein bisschen komisch und deswegen wird er gemobbt. Ne? Aber tatsächlich ist Mobbing in fast allen Fällen ein Gruppenphänomen und hat auch manchmal, das wissen wir, HR-technisch auch systemische Themen. Wenn es jetzt eine Abteilung so aufgestellt ist, dass es automatisch so Probleme gibt und es ist jetzt die dritte Person auf dem Platz und da gibt es immer wieder Konflikte oder Mobbing, dann sollte ich mir als Führungskraft und auch HR überlegen, was stimmt da nicht, was passiert da und wieso passiert das da und wie kann ich das am besten lösen. Aber es gibt natürlich bei Mobbing auch gezieltes Mobbing. Die Christa Kollote, die ist eine sehr bekannte Mobbing-Forscherin und Beraterin, die beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Thema, mit der habe ich vor kurzem gesprochen fürs Interview. Und die sagt, die grauslichsten Fälle hat sie vor der Abfertigung neu erlebt, weil viele Arbeitgeber dann die MitarbeiterInnen rausdrücken wollten aus dem Unternehmen, um Abfertigung zu sparen. Und dadurch, dass das jetzt nicht mehr so viele betrifft, gibt es da weniger Fälle. Aber natürlich ist es da, wo Kündigungsschutz gibt, kann das sehr wohl so sein, dass das als Mittel eingesetzt wird. Und es wird ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, runtergespielt, ja, nachdem ein bisschen Druck und dann wieder schon die einvernehmliche unterschreiben. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ich meine, bedrückend zu hören, dass Unternehmen da einfach aus monetären Gründen sicher Geld sparen wollen und deswegen da Mitarbeiterinnen unter Druck setzen und es vielleicht von oben, jetzt keine Ahnung, tatsächlich noch so gesehen wird, na, probieren wir es halt einmal, setzen wir da ein bisschen Druck aus und die gar nicht wissen, was sie anrichten mit dem Einzelnen, der da sozusagen seine Existenz schwinden sieht.
Ja, man kommt in so einen Status der Hilflosigkeit rein.
Ja.
Und erst wenn man da dann rauskommt, ist man wieder handlungsfähig, aber das macht natürlich psychisch was und viele haben psychische Themen. Ich habe im Podcast Leute, die vor 9, 10 Jahren gemobbt worden sind und sich noch immer mit dem Thema beschäftigen.
Naja, klar, das hinterlässt Spuren. Ja. Gerade wenn, ich meine, vielleicht eine Frage dazu, aber Mobbing ist ja nichts, was ein kurzfristiges Thema ist, so würde ich das wahrnehmen, sondern das geht ja immer, baut sich auf und geht über eine lange Zeit, oder?
Ja, also ich würde sagen, der durchschnittliche Mobbing-Opfer, wie von der Christa Kolodier mitgenommen ist, so ein Jahr im Mobbing-Prozess. Es ist ja relativ lange, bis man selber draufkommt, dass man in so einem Prozess ist, weil kontinuierliche kleine Schikanen gemacht werden. Den einen Tag bekommst du irgendeine Info nicht, den anderen Tag vergisst wer, dich zum Mittagessen mitzunehmen. Mhm. Und jetzt auf einzelner Ebene denkst du nichts dabei, denkst du ja, ist halt einfach vergessen oder ist gerade viel los. Und bis das aber für dich selber so ein bisschen zusammensetzt, ist die Dynamik schon gewachsen. Also ich möchte sagen, es ist nicht immer so, wie beim letzten Beispiel gesagt hat, dass alle das absichtlich in die Richtung machen. Ja. Manchmal ist einfach auch persönliche Konflikte, die dann größer werden. Aber es gibt viele Facetten von Mobbing. Und meiner Meinung nach fängt es an mit unklaren, also mit Konflikten, die man auf der Sachebene ein bisschen austrägt, aber persönliche Dinge dann dahinter stehen, dass man keine klare Kommunikation hat. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo es jemand langweilig ist und der den anderen mobbt. Das gibt es auch.
Ja. Ja, offensichtlich gibt es, so wie wir Menschen halt sind, vielfältig und da auch viele Gründe. Aber ich glaube, und sagen, wenn zwei persönlich nicht auskommen oder da eben persönliche Gründe haben, dann ist es schwierig so zu verallgemeinern. Aber was, was schon spannend ist oder was ich so aus Unternehmenssicht spannend finde, ist, wenn es eine Struktur gibt und es immer wieder vorkommt und gerade vielleicht für eine Position immer wieder vorkommt, vielleicht darf ich da noch nachfragen, gibt es denn da so Rahmenbedingungen, wo man sieht oder wo man dann auch als Führungskraft wo die Alarmglocken schrillen müssen und man sagt, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das in dem Umfeld passiert, was ich da das wahrnehme und was ich da auch tun kann?
Ja, als Führungskraft würden meine Alarmglocken schrillen, wenn jemand ausgeschlossen wird aus der Gruppe. Also wenn du merkst bei Meetings, dass zum Beispiel der eine nicht da ist, weil er keine Einladung gekriegt hat. Oder man irgendwie Klatsch und Tratsch ist auch der erste Ding. Man redet immer schlecht über den anderen und es wird irgendwie versucht, da andere ins Boot zu holen. Das wäre für mich eine, bevor es jetzt da dreimal passiert, ein Alarmzeichen. Also wirklich auf die Gruppendynamik schauen. Ja, manchmal ist ja die Führungskraft, also mit Bossing involviert und da wird es natürlich schwieriger, weil rundherum die anderen Kolleginnen, die natürlich dann sich auch nicht selber in die Nesseln setzen und dann mitlaufen. Und dadurch wird das Mobbing auch möglich gemacht. Und wie wird es unmöglich gemacht? Viele Führungskräfte denken, dass sie nicht, dass sie da machtlos sind oder nicht den Hebel in der Hand haben. Es ist ganz umgekehrt. Die Führungskraft hat den Hebel in der Hand, um Stopp zu sagen. Es bedarf nur manchmal wirklich Konsequenz. Weil was machst du, wenn dein bester Mitarbeiter, die beste Mitarbeiterin, die mit den besten Sales-Zahlen jemand anderen mobbt? Dann fällt es dir schon schwer, dass du sagst, naja, es ist mein bestes Pferd im Stall, die muss jetzt kündigen oder Verwarnung geben oder verbrennen.
Ja, ja.
Weil es jetzt auf der persönlichen Ebene so ist.
Ja, schwierige Themen offensichtlich, weil es, wie du beschreibst, die Themen komplex sind und die Arbeit dann mit persönlichen Konflikten oft dann zusammenkracht und man entscheiden muss. Aber es gilt dann ganz klar aufzutreten. Vielleicht darf ich dich auch noch um einen Tipp oder eine Einschätzung bitten, wenn man selber das Gefühl hat, da stimmt was nicht, irgendwann, wie komme ich mir ausgeschlossen vor, oder da ist was nicht in Ordnung. Du hast schon erwähnt, sozusagen, wenn man nicht eingeladen wird, aber vielleicht darüber hinaus, wie kann ich mich denn verhalten, um das mal für mich klarzulegen und vielleicht dann auch den ersten Schritt rauszumachen?
Ja, die Arbeiterkammer hat auf der Arbeiterkammer-Seite ein Mobbing-Tagebuch. Als Führungskraft, wenn man das verwenden würde, würde man den Terminus schreib mir ein Prozesstagebuch und schreib auf, was ist passiert. Das macht sichtbarer, was jetzt wann passiert und macht es leichter einordnbar. Aber es gibt eine Konflikt- und Mobbingstelle, also auch bei der Arbeiterkammer, so eine Beratungsstelle, muss kein Mobbing sein, da kann man sich beraten lassen, was man macht. Ich würde auf jeden Fall externe Hilfe nehmen. Im internen Kreis ist es oft so, die Leute wollen, dass du bleibst in der Situation. Aha. Die wollen nicht, dass du deine Existenz verlierst. Die sagen, du bist schon so und so lang tot, das hältst du schon aus und so weiter. Aushalten ist der schlechteste Tipp aus meiner Sicht, weil man muss irgendwas verändern. Am Anfang kann es auch sein, dass man seine Verhaltensweisen, wenn man zum Beispiel ein People-Pleaser ist, dass man lernt, da anders aufzutreten und zu sagen, stopp, das ist meine Grenze, das geht nicht. Wobei ich immer dazu sagen möchte, es ist trotzdem nicht die Schuld des People-Pleasers, gemobbt zu werden. Und es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die ganz stark auftreten und auch gemobbt werden. Also das sind so ein bisschen die Mythen des Mobbings, dass nur schwache Leute gemobbt werden und das ist widerlegt. Zahlreiche Studien. Also man kann sich aber sein Verhalten anschauen, was trägt mein Verhalten vielleicht dazu bei, dass dieser Konflikt weiter aufrechterhalten wird. Und ich würde mir wirklich überlegen, Strategien. Ich würde nicht einfach so wohin gehen, wo es dann ins Laufen kommt. Wenn du zur Personalabteilung gehst, natürlich aufgrund der Fürsorgepflicht des Unternehmens müssen die ins Handeln kommen. Also zuerst überlegen, ist das eine gute Strategie? Und wo ist, die Christa Kollodä nennt das Machtausgleich. Wo kann man Machtausgleich machen, dass man wieder auf einer Ebene operiert? Wenn es zum Beispiel die Führungskraft ist, könnte ein Schreiben der Arbeiterkammer das sein. Aber das muss man sich überlegen. Will ich weiter in einem Unternehmen arbeiten, das mich so, wo mir die Führungskraft oder Kollegen so behandeln? Wenn es Kollegen sind, kann ich mit meiner Führungskraft reden, was sind die Konsequenzen? Also alles gute Schritte, aber vorher überlegen, was kann die Konsequenz daraus sein? Ist das wirklich schlau, das jetzt anzusprechen? Wie spreche ich es an? Wen spreche ich an? In welcher Reihenfolge? Es kann nämlich sein, wenn du den obersten Chef ansprichst und nicht deine direkte Führungskraft, dass das auf dich Druck fällt, weil die Führungskraft natürlich sauer ist, weil du nicht direkt gesprochen hast.
Naja, klar. Ja, auch da offensichtlich ist der Weg ja nicht so standardmäßig beschreibbar und immer der gleiche. Und ich glaube, es ist ein toller Tipp, den du da teilst, dass man sich externe Hilfe nimmt, neutrale Stimmen mit einbezieht, jemanden, der dem es um dich geht, als der du betroffen bist und dem das Umfeld dann nicht ganz so wichtig ist, sondern das mit dir einfach einen Weg erarbeitet, wie du da wieder rauskommst, abhängig davon, was dir wichtig ist, ob du in der Firma bleiben willst oder ob es eh nur darum geht, da einen sauberen Weg rauszufinden. Und dann findet man das auch leichter offensichtlich.
Ja, natürlich ist die Beratung anders, ob du jetzt 26 bist oder 58 und noch 2 Jahre zur Pension hast oder 3 oder 4.
Ja, genau. Auch ganz wichtig. Klar, macht einen Riesenunterschied. Klar. Ja. Vielen Dank für die Einblicke da. Ich glaube, das ist super wertvoll. Vielleicht abschließend zum Thema Mobbing. Wenn ich als Unternehmen, als HR dafür sorglich auftreten will, hast du schon gesagt, wenn jemand auf mich zukommt, dann muss ich natürlich ins Handeln kommen. Kann ich präventiv was machen, um da sozusagen gute Rahmenbedingungen zu schaffen, die das unwahrscheinlicher machen?
Ich denke, Mobbing kann überall passieren. Es ist aber der Kern ist, wie gehe ich damit um? Das heißt, Führungskräfte trainieren, Awareness schaffen, Konfliktkultur stärken und vielleicht je nach Größe kann man also eine Konfliktstelle einrichten. Ich würde es nicht im Mobbing nennen. Ehrlich gesagt ist Mobbing ein Containerbegriff, der oft sehr fälschlich verwendet wird und dann kommen vielleicht die, die wirklich gemobbt werden, nicht hin. Mhm. Wenn man Konfliktstelle verwendet, ist mehr die Einladung, ein Konflikt kann jeder haben.
Ja.
Hingehen. Oder ja. Ja, sich auch überlegen, wo sind unsere Stellen, wo die Mitarbeitenden auch wirklich hingehen können, wenn sie so ein Thema haben. Mhm. Aus meiner Sicht hilft es, wenn die Awareness da ist und man weiß, wie funktionieren Konflikte und da ist Commitment, das wirklich durchzuziehen. Denn abseits vom persönlichen Schaden ist auch ein Konflikt immer ein Riesenschaden in der Produktivität. Weil man kann sich vorstellen, der Mitarbeiter A wird nicht mit Mitarbeiter B große Projekte anreißen.
Ja, ja.
Und natürlich Mitarbeiter A und B sind sehr mit sich selber beschäftigt und nicht mit den Produkten des Unternehmens. Also dementsprechend würde ich auch nochmal auf die Wirtschaftlichkeit hinweisen, weil das ja oft besser greifbar ist wie das emotionale Thema, dass das einen Schaden macht und dass es Sinn macht, sich darum zu kümmern.
So, damit alle den Kopf frei haben und sich wieder um die eigentlichen Dinge im Unternehmen kümmern können. Wichtige Inputs. Vielen Dank, liebe Andrea. Auch für das Thema hat man noch nie so im Podcast und ich finde es ganz wichtig, dass man auch dafür, wie du sagst, Awareness schafft und sich gewahr ist, dass es überall vorkommen kann, wie du sagst. Ja. Abschließende Frage, weil du einer deiner zwei Podcasts heißt eben Lebenswege. Dich gefragt, wohin führt denn dein Lebensweg? Was sind denn die Themen, die bei dir noch anstehen werden?
Ja, ein Mix aus verschiedensten Lebensrealitäten, also von HR über Podcasts, über Audiografie, also Biografien zum Hören, sage ich mal verkürzt, wo man die eigene Lebensgeschichte für sich, für die Familie festhalten kann. Und wo es sonst noch weitergeht, also Mediation ist auch ein Thema, das habe ich gerade eintragen lassen als Mediatorin. Schauen wir mal, wo der Weg hinfällt.
Ja, das ist eh ein schöner, bunter Strauß an Möglichkeiten, die alle auch ineinander greifen, wenn ich das wahrnehme. Ich freue mich, dass wir heute Zeit gefunden haben zu plaudern. Vielen Dank für deine Inputs und freue mich, wenn wir uns bald wieder mal sehen.
Absolut. Danke für die Einladung, lieber Wolfgang, und auch, dass du dem Thema Raum gibst, weil ich denke, je mehr wir alle drüber sprechen, desto weniger ist es noch tabu und desto mehr kommen wir drauf, dass das vielleicht vorkommen kann, aber dass man das auch bearbeiten kann.
Wunderbar. Vielen Dank.
Dankeschön.